Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 9. Juli 2026.
Hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, ich sage heute nicht Hallo Heike, weil Heike ist im Urlaub. Die ist nicht da. Aber das schaffen wir auch alleine. Im Gegenteil, wir machen heute eine ganz super spannende Folge. Gleich habe ich einen ganz tollen Gast. Da bin ich schon super gespannt drauf, wie das wird. Und wir haben nicht nur Heike im Urlaub, sondern auch den Papst. Leo der 14. ist umgezogen. Und zwar bleibt er ganze 3 Wochen in Castel Gandolfo. Das hat er sich auch verdient. Er musste ja vorher, das wissen viele von euch ja schon, noch nach Lampedusa auf die Insel im Mittelmeer. Das war ein sehr beeindruckender Besuch. Also er hat nochmal an der Stelle, an der schon Papst Franziskus gebetet hat, darüber gesprochen, dass das Mittelmeer kein Massengrab werden darf, dass die vielen Toten, die dort angeschwemmt worden sind, der Fehler von falschen Entscheidungen und nicht getroffenen Entscheidungen ist. Das war wirklich absolute Gänsehaut zu sehen, wie der Papst ganz betroffen auch zum Schluss da nochmal über die Steine geklettert ist auf dieser Insel, um auf das aufgewühlte Meer zu schauen und darüber nachzudenken, wie viele Menschen dort ihr Leben gelassen haben auf dem Versuch auf ein besseres Leben nach Italien. Also das war schon ein beeindruckender Tag. Aber danach geht es jetzt endlich in die Ferien. Der Papst ist in Castel Gandolfo. Und was wirklich beeindruckend ist, auf der Erklärung des Vatikans steht also nicht nur, dass die Audienzen abgesagt sind. Das ist im Juli normal. Es gibt keine Generalaudienz, das ist nichts Besonderes. Da steht, dass auch die Privataudienzen abgesagt worden ist. Das ist nicht wirklich normal. Also Päpste haben im Urlaub in Castel Gandolfo immer wieder auch wichtige Gäste empfangen. Ich erinnere mich an einen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Papst Benedikt dem 16. Das war in Castel Gandolfo. Also die haben auch schon häufiger mal ihre Sommerurlaube unterbrochen, aber das will Leo der 14. offensichtlich nicht. Also keine Privataudienzen und auch keine Spezialaudienzen. Das steht auch in dem Kommuniqué. Das ist auch sehr selten. Also Benedikt der 16. Josef Ratzinger hat in Castel Gandolfo seinen Schülerkreis immer wieder empfangen. Deswegen, das waren dann Spezialaudienzen, die soll es auch nicht geben. Also der Papst will in den nächsten 3 Wochen wirklich die komplette, absolute Ruhe. Ich bin mal gespannt, ob er das durchhält, weil das ist gar nicht so einfach, das, was der arme Mann da jetzt vorhat in den 3 Wochen. Das ist etwas, worüber die anderen Kolleginnen und Kollegen, die über den Vatikan berichten, glaube ich, noch nie gesprochen haben, weil es gibt da ein Geheimnis. Also ein Geheimnis, das diesem Papst wirklich große Sorgen macht, und das sind seine Mitbrüder. Ist ja ganz klar, wenn man zum Papst gewählt wird, dann ist man in der Regel vorher Erzbischof gewesen irgendwo. Also dann war man der Chef einer großen Diözese, oder viele, die zum Papst gewählt worden sind, war Chef einer Behörde im Vatikan, Staatssekretäre hat es gegeben, oder sie waren Kardinäle. Aber es ist ungewöhnlich, dass ein Papst ein Ordensoberer ist. Es gibt da ein Geheimnis, was Leo den 14. leider jetzt auch in seinem Urlaub plagt. Also er hat ja alles abgesagt, aber es gibt da eine Geschichte, die ist wirklich sehr schwierig für ihn. Und das ist die banale Tatsache, dass er ja 2 Amtszeiten der Generaloberer der Augustiner war. Das heißt, er ist durch die ganze Welt geflogen, hat sich um seine Mitbrüder gekümmert auf allen Kontinenten, hat die kennengelernt, hat mit denen zusammen gelebt. Das zeichnet ihn ja auch aus, dass er wirklich mit armen Brüdern in Afrika, die von 30, 40, 50 Dollar im Monat maximal leben, also ganz normal zusammengelebt hat, mit ihnen gegessen hat, das, was es eben zu essen gab. Also das war nicht so, dass das besonders luxuriös war. Und ich kann mich an viele Mitbrüder erinnern, die in Afrika gearbeitet haben, einige von denen, die aus Deutschland kamen, die gesagt haben, also in dieser Hitze konnten wir uns auch ein kaltes Bier leider nur sehr selten leisten. Also das war eine Geschichte, die wirklich sehr arm war. Und jetzt hat er diese ganzen Brüder kennengelernt, natürlich über diese vielen Jahre, und wurde dann Papst. So, und das passiert jetzt. Das Besondere an einem Orden ist natürlich, dass Orden sich immer wieder regenerieren. Das heißt, es gibt ein Generalkapitel, da wird also gewählt, wer macht jetzt was, wer kommt wohin. Und in den Orden ist es in der Regel so, dass spätestens nach 8 Jahren Ämter neu besetzt werden, sagt man. Also der eine hat sich lange Jahre um das gekümmert im Orden, der andere hat sich um das gekümmert im Orden. Und dann kommt das Generalkapitel und sehr häufig werden diese Brüder der Augustiner dann plötzlich versetzt. Also sie sind nicht mehr in einer Spitzenposition, sie haben keine Macht mehr, sie haben keinen Einfluss mehr, sondern werden Pater irgendwo auf der Welt, meistens in eher untergeordneten Positionen. Die meisten von ihnen kommen eigentlich ganz gut darüber zurecht, aber sehr viele, ich würde mal sagen, doch mehr als die Hälfte, leiden darunter wirklich sehr lange. Also es ist ein klarer Absturz aus einem Job, der zum Teil manchmal auch innerhalb des Ordens der Augustiner sehr prestigeträchtig war. Die haben dann also mit Ministerpräsidenten zu tun gehabt. Die haben zum Teil sehr viel Geld verwaltet. Die haben sich um Gebäude gekümmert. Die sind auf der Welt unterwegs gewesen. Und nach solchen Änderungen, nach einer Wahl im Generalkapitel, wenn dann sie die Posten neu gemischt werden, dann kann es sein, dass ein solcher, oder passiert es sehr häufig, dass ein solcher eher, würde ich sagen, Spitzenmanager der Augustiner plötzlich kein Manager mehr ist, sondern der ist ganz normaler Bruder in irgendeinem kleinen Kloster mit wenig anderen Mitbrüdern und hat jetzt auch einfach nichts mehr zu sagen. Und das ist für Orden ganz normal. Das ist auch so eine ganz gesunde Regenerierung, sagt man. Aber jetzt gibt es natürlich eine besondere Situation, weil es gibt halt einen Ordenschef, langjährigen ehemaligen Ordenschef, der ist zum Papst gewählt worden. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert natürlich, wenn jemand im Orden nach einem Generalkapitel seinen Job verloren hat und woanders war, dann hat er ja wenig Möglichkeiten, sich irgendwie darüber zu beschweren, weil es gibt in der Regel ja auch einen neuen Generaloberen, zu dem hinzugehen und zu sagen, also ich finde das ganz schrecklich, dass ich sozusagen degradiert worden bin, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Dann sagt der Generalobere, ja, pass mal auf, also das ist in unserem Orden einfach so, das ist in ganz vielen Orden so, also du musst dich damit abfinden, dass du auch mal was Neues machst und auch etwas, was viel weniger wichtig ist und viel weniger Macht beinhaltet. Das ist ganz normal, aber das ist jetzt natürlich alles anders, weil viele der Patres, die jetzt plötzlich nichts mehr zu sagen haben, sagen natürlich, Moment, ich war ja Jahre ein enger Freund von Papst Leo dem 14. Und jetzt gibt es also Brüder aus der ganzen Welt, also viele von denen kommen aus allen möglichen Erdteilen, die in Gesprächen, ich habe das in Rom jetzt ja mehrfach mitbekommen, zu sagen, ja, also ich bin, so wie das in meinem Orden läuft, nicht so besonders froh, aber ich kann mich ja an meinen Mitbruder wenden, Papst Leo den 14. Und der hat ja nun die absolute Macht, nicht über den Orden unbedingt, obwohl er eigentlich auch der oberste Chef des Ordens ist, aber er hat eine große Machtfülle. Und das Problem ist, dass jetzt ganz viele von den Mitbrüdern, die der Meinung sind, dass das nicht so gut geklappt hat, also dass sie nicht so zufrieden sind, mit dem wir das gelaufen sind, sich jetzt gerne an diesen Papst wenden möchten. Und ich glaube, dass die Entscheidung von Leo dem 14. zu sagen, ich brauche jetzt endlich mal Ruhe, auch einfach damit zu tun hat, dass er Schwierigkeiten damit hat zu sagen, dass die vielen, die sich innerhalb des Vatikans nicht gut behandelt fühlen, die vielen, die der Meinung sind, sie sind innerhalb des Ordens nicht gut behandelt worden, all diese Leute, die natürlich nicht so sehr sich wünschen, als einmal mit dem Papst zu sprechen, die würden natürlich sagen, naja, an so einem ganz normalen Arbeitsalltag zum Papst zu kommen, ist ja fast unmöglich, weil er hat so viele Termine, das ist ja total durchgetaktet, da geht ja gar nichts. Aber im Urlaub, da muss er doch eigentlich Zeit haben. Und ich glaube, dass der arme Mann sich jetzt vor allem damit herumschlagen muss, dass auch viele alte Freunde, die gesagt haben, also pass mal auf, ich hätte ja gern noch mal einen Job, Staatssekretariat, oder könnte ich nicht was kriegen in der Behörde oder in der Behörde und der Behörde, dass sie alle sich wünschen würden, jetzt mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, dass diese Entscheidung jetzt zu sagen, ihr müsst mich jetzt echt mal in Ruhe lassen, die ist, glaube ich, wirklich richtig. Weil es ist für Päpste, die in dieser Machtposition sind, auch sehr schwierig, auf der einen Seite zu versuchen, die vielen Menschen im Vatikan dazu zu bringen, dass sie zufrieden und gerne ihren Job machen, aber auch mit denen umzugehen, die gerade nicht so wahnsinnig nicht zufrieden sind. Und auch ein Papst muss sich einfach mal so eine Zeit nehmen, wo er sagt, so, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Ich kann nicht den ganzen Tag mir Leute anhören, die sich darüber, obwohl ich als oberster Chef des Vatikans, als der absolute Herrscher, ja eigentlich zuständig bin. Ich kann nicht ununterbrochen mehr anhören, wer dorthin möchte und jenes möchte und dieses möchte. Ich brauche jetzt einfach mal eine Zeit für mich. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Entscheidung, dass er sich jetzt wirklich ziemlich abschirmt, dass er in Castel Gandolfo bleibt. Und ich weiß, Weil ein solcher Druck auf einem Papst ist, weil so viele Menschen was von ihm wünschen, weil viele Menschen aber auch Vorschläge haben. Also ich bekomme regelmäßig ganze Berge von Post von Leuten, die sagen, also sie müssen dem Papst mal unbedingt dieses sagen, sie müssen dem Papst mal unbedingt jenes sagen. Und natürlich, es gibt eine Geschichte, die mich mal sehr beeindruckt hat. Ein Kind war bei Papst Johannes dem 23., der hat ihn besucht und das ist, der wurde später das Oberhaupt Fürst der Familie Colonna. Und der hat mir in einem Gespräch mal erzählt, also was mich als Kind unheimlich beeindruckt hat, wir waren mit meinen Eltern bei Johannes dem 23. Und dann führte er mich zu einem großen Globus. Und ich habe dann mir den Globus anschauen können. Und dann sagte der Papst zu mir, weißt du was, alles, was auf diesem Globus passiert, darum muss ich mich kümmern. Egal wo, egal was, alles das liegt auf meinen Schultern. Und das hat mich sehr beeindruckt, als er das damals erzählt hat, weil das ist schon wahr. Päpste werden angerufen bei Erdbeben, Kriegen, bei Schwierigkeiten in Ländern, die überhaupt keine Christen, in denen überhaupt keine Christen leben. Päpste müssen sich kümmern um Christenverfolgung. Päpste müssen sich natürlich auch um den Verwaltungsapparat des Vatikans kümmern. Das heißt, Päpste haben immer wieder mit Menschen zu tun, die irgendetwas von ihnen wollen. Und deswegen glaube ich, ist diese Entscheidung von Papst Leo dem 14. zu sagen, ich brauche jetzt echt mal Frieden, ich brauche jetzt mal Ruhe, ich muss aus all dem mal raus, ich muss auch mal die Möglichkeit haben zu sagen, ich kann jetzt nicht abwägen, entscheiden, wen schicke ich wohin, wer ist unzufrieden, wem muss ich eine neue Aufgabe geben oder auch einfach zu entscheiden, was ist die Linie in den nächsten Jahren. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach auch mal ein bisschen Zeit für mich. Und für Päpste spielt natürlich noch etwas anderes eine große Rolle. Das ist etwas anderes als bei Politikern. Politiker brauchen natürlich auch eine Auszeit. Die nehmen sich viele ja auch. Aber es geht bei Päpsten bei einer Auszeit noch um etwas ganz anderes. Es geht natürlich auch darum, dass sie wieder ihren Draht zu dem lieben Gott aufbauen müssen. Ich habe mit Päpsten darüber gesprochen, also sowohl mit Johannes Paul II. Als auch mit Josef Ratzinger, als auch mit Papst Franziskus. Natürlich ist für sie wichtig, dass sie gute Päpste sind. Also, dass sie kluge Entscheidungen treffen, was weiß ich, in Konflikten, Kriegen, Hungersnöten, wie jetzt gerade in diesem schrecklichen Erdbeben von Venezuela. Alles das spielt ja eine große Rolle. Aber eine auch sehr große Rolle spielt natürlich deren Frage, was will Gott eigentlich von mir? Weil sie sind zwar der letzte absolutistische Herrscher, den es auf der Welt gibt, einer Wahlmonarchie, aber gleichzeitig sind sie ja oder sehen sie sich auch nur als einen Gesandten, als jemanden, den Gott an diese Stelle gesetzt hat, den der Heilige Geist eben dadurch auf sie gewirkt hat, dass Konklave gewählt wurden. Und natürlich ist diese Auszeit auch so eine Zeit, in der die Päpste sich fragen, was habe ich eigentlich richtig gemacht? Was will Gott von mir? Und was will er auch nicht? Was hätte ich nicht tun sollen? Und ich weiß, dass die Päpste, die ich kennengelernt habe, und das betrifft jetzt auch Leo den 14., diese Zeit einfach auch deswegen brauchen, weil die beten wollen und sagen wollen, ich muss jetzt mal mein Gewissen erforschen. Ich muss jetzt mal mit meinem obersten Chef da oben im Himmel reden und ihm sagen, was soll ich tun? Was soll ich mehr tun? Tue ich genug? Habe ich eine falsche Entscheidung getroffen? Redest du mit mir? Und ich weiß, dass Benedikt der 16. hat mal darüber gesprochen auch und hat gesagt, also ich habe schon das Gefühl, dass ich einen Draht zu diesem Gott habe. Und ich weiß, dass Johannes Paul II., dem war das ganz wichtig. Der hat also, ich kann mich an eine ganz dramatische Ansprache mehr erinnern, als er gesagt hat, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als das Gefühl zu haben, Gott schweigt und er hört mir nicht mehr zu und ich kann ihn nicht erreichen. Also das war, ich kann mich an dieses Gespräch erinnern. Ich weiß auch noch, dass nach dieser Rede, die der Papst damals gehalten hat, Johannes Paul II., meinem Vatikan alle eben den Spitznamen gaben, sagte, das ist der Papst, der wirklich mit Gott spricht. Aber wie gesagt, diese Vorstellung der Päpste, dass sie gewisse Wissen erforschen wollen und fragen wollen, was will Gott eigentlich für mir? Das war auch für Papst Franziskus ganz wichtig, der dann gesagt hat, ich frage mich zum Beispiel, ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, als ich gesagt habe, Heiliger Vater, warum nehmen Sie eigentlich keinen Urlaub? Der hat sich ja geweigert, lange Auszeiten zu nehmen. Da war er immer im Haus der Heiligen Martha. Das machte ihn damals auch manchmal sehr dünnhäutig. Also man hatte schon das Gefühl, der ist ja auch manchmal explodiert und konnte wirklich manchmal auch ziemlich rabiat sein. Und wenn man dann zu ihm sagte, Heiliger Vater, vielleicht brauchen Sie einfach mal ein paar Tage frei. Also Sie nehmen sich ja nie Urlaub, Sie gehen nie spazieren. Wie alle Ihre Vorgänger, die sich einfach mal eine Auszeit nehmen. Es gibt Menschen, brauchen manchmal auch so eine Auszeit. dann sagte er, ja, vielleicht ist das ein Defekt von mir, vielleicht ist das ein Fehler, vielleicht muss ich versuchen, mir mehr Zeit zu nehmen, um Gott zuzuhören. Und ich glaube, dass das für Leo den 14. jetzt in Castel Gandolfo ein ganz wichtiger Teil dieser Freizeit ist, also dass er das auch nutzen wird. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass er das Schwimmbad, das Johannes Paul II., wie Johannes Paul II. Gebaut worden ist. Ich denke, dass das wieder funktioniert. Es gibt einen Tennisplatz, also es gibt in diesem wunderschönen, riesigen Park also genug zu tun. Ich glaube auch, dass er man kann von der Küche runterschauen auf den See. Das ist eigentlich so ein ganz schöner Blick. Da sieht man die ganz normalen Urlauber, die sich da unten Tretboote mieten und über den See von Castel Gandolfo fahren. Also, und natürlich bin ich sicher, wird er das, was Päpste in Castel Gandolfo ist schon in der Zeit, als sie dort noch lebten, also sowohl Benedikt der 16. als auch Johannes Paul II. Franziskus ist ja nicht in Castel Gandolfo geworden, also dass sie in Kontakt auch zu dem Dorf suchen, dass sie zu den Menschen suchen, die dort leben, weil die sind natürlich unendlich glücklich, dass jetzt dieser Papst so lange, 3 Wochen nach Castel Gandolfo kommt. Das ist für sie wirklich ein großes Geschenk. Ist ganz simpel, also das ist ein relativ kleines Dorf, Castel Gandolfo, aber es lebt natürlich auf in der Zeit, in der der Papst dort ist. Auch wenn es dort keine öffentlichen Veranstaltungen gibt, gibt es also Pilgerscharen in großer Zahl, die nach Castel Gandolfo kommen, die das Schloss sehen wollen, die den Ort besuchen wollen. Und dann ist es auch endlich eine Zeit, in der die Gastwirte, die da Trattorien betreiben, Hosterien betreiben, diese schicke Bar, die es mitten auf dem Platz gibt, die Großteil des Jahres völlig leer ist. Da kommen also Unmengen von Touristen und natürlich sind diese Menschen von Castel Gandolfo unglaublich glücklich und happy, dass da jetzt wieder der wichtigste und berühmteste Bürger lebt. Und die machen dann auch endlich mal gute Geschäfte, weil sie waren daran gewöhnt. Die lange Zeit, die Benedikt der 16. dort gewohnt hat, blühte dieses Dorf wirklich auf. Die haben da viel gebaut, die haben viele Infrastruktur angelegt für diese Tausenden von Pilgern, die dorthin kamen. Benedikt der 16. hatte ja auch Audienzen organisiert. Da wurde extra ein Zelt im Innenhof aufgehängt, sodass die Leute im Schatten stehen konnten, in dieser Hitze im Sommer. Also da waren viele, viele tausend Menschen und das hat dieses Dorf dann immer aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Und jetzt ist es in geringerem Maße aber auch wieder so. Aber ich habe also auch Freunde in Castel Gandolfo, die mich ganz glücklich angerufen haben und gesagt haben, er ist wieder da und er bleibt so lange wunderbar. Also ich glaube, dass für die Menschen dort in dem Dorf ist das wirklich ein großes Fest. Und ich freue mich auch weil es wird eine sehr spannende Zeit werden, weil man kann jetzt natürlich, das ist immer ganz interessant, wenn Päpste sich abschirmen, gibt es immer einige Ausnahmen. Und da kann man immer ziemlich genau erkennen, wer jetzt wirklich einen Einfluss auf den Papst hat und nicht und welche Themen wirklich ihm wichtig sind. Also ich kann mich daran erinnern, dass er in der Zeit des Kalten Krieges, wenn Johannes Paul II. Auszeiten genommen hat, dann durfte eigentlich wirklich niemand zu ihm. Dann war er auch in den Ferien abgesperrt. Aber es gab Ausnahmen und das betraf eigentlich alle Verantwortlichen der Solidarność-Gewerkschaft, die es in Polen gab. Die durften auch in diesen Krisenzeiten zu Johannes Paul II. Josef Ratzinger hat, wie gesagt, vor allem Schüler auch in seinem Urlaub immer zu sich kommen lassen und hat gesagt, mit denen verbindet mich eine so lange Zeit. Also für mich ist das eher erholsam, wenn die auch in meine Sommerresidenz nach Castel Gandolfo kommen. Franziskus hat das nicht gemacht. Franziskus hat die wenigen Tage, die er wirklich freigenommen hat, hat er in Rom, im Vatikan, im Haus der Heiligen Martha verbracht und da hat es ganz wenige Besucher gegeben. Ich habe mich immer gewundert, weil ich dachte, dass er Mitstreiter aus Argentinien häufig empfangen würde oder Leute, die in seinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Aber Franziskus hat da wirklich sehr selektiert. Das waren wirklich sehr wenige Menschen, die ihm so wichtig waren, dass er gesagt hat, ich habe heute endlich mal einen Tag frei. Und er hat damals ja, das war für uns eine große Freude und Überraschung, als erster die Vatikanische Gärten geöffnet. Und zwar, das war für uns damals eine unglaubliche Überraschung, also Sommerzeit, Hochsommer, der Papst war nicht in Castel Gandolfo, bleibt im Vatikan und wir haben dann alle gedacht, okay, wenn er sich jetzt schon nicht den Ausflug nach Castel Gandolfo gönnt, dann wird er aber den Garten, also die Vatikanischen Gärten absperren, dann wird er sagen, ich möchte da nicht durch Hunderte von Priestern laufen, die mich fotografieren wollen, sondern ich möchte dann auch mal ausruhen und ich möchte dann auch ein Grün haben. Ich möchte in diese grüne Lunge des Vatikans auch mal für mich haben. Also ich war, wie viele Kollegen auch, sicher, wenn der Papst jetzt wirklich die wenigen Tage Urlaub im Vatikan verbringt, dann wird der Park abgesperrt und nur für den Papst zugänglich sein. Das Gegenteil traf ein. Er hat gesagt, wir haben diese tollen Gärten, was machen wir jetzt? Wir werden für die Angestellten des Vatikans Hüpfburgen aufbauen und deren Kinder, die sollen sich mit ihren Kindern dort amüsieren können. Und da wurden Schwimmbäder aufgebaut, Hüpfburgen, es gab Kasperletheater, es war eine unglaublich lebendige Zeit auf einmal. Und das war für viele Monsignori, die die Stille dieses Ortes immer sehr geschätzt haben, ein echter Schock. Also es ist schon beeindruckend, wenn man durch diese Millionenstadt Rom läuft, auch mit diesem täglichen Krach, den wir alle in Rom kennen und alle in Rom gewohnt sind. Wenn man dann nur über die Grenze geht und durch den Vatikanischen Garten spaziert, obwohl der mitten in der Stadt Rom liegt, ist dort eine wirklich erstaunliche Stille. Da hört man die Vögel zwitschern und diese seltsamen, eigenartigen, wunderschönen Brunnen plätschern. Und wie gesagt, damals schrien dann Kinder durch die Gegend und Franziskus kam da auch hin, hat auch zugesehen, wie die sich da amüsiert haben. Und das hat uns alle das Herz erwärmt, erinnere ich noch. Aber jetzt, wie gesagt, sind die Gärten wieder frei. Ich nehme mal an, da wird es wieder ein Sommerprogramm geben. Da informiere ich euch aber noch drüber, wann das soweit bekannt ist. Aber jetzt, wie gesagt, ist der Papst erst einmal in Castel Gandolfo. Und ich bin gespannt, welche Ausnahmen er machen wird und wen er dort sehen wird. Oder aber wirklich ganz nur mit seinen engsten Mitarbeitern diese 3 Wochen dort verbringt. Also das wird ganz interessant. Aber jetzt lasse ich endlich mal diese Katze aus dem Sack, weil wir haben einen unheimlich interessanten Gast. Den stelle ich euch jetzt gleich vor und ich erzähle euch auch, warum wir ihn eingeladen haben. Wir haben eine Folge gemacht, das wissen ja viele von euch, über die künstliche Intelligenz, über KI. Wir haben doch mal berichtet, dass der Papst eine Enzyklika geschrieben hat, seine erste Enzyklika über die KI, über die wunderbare Menschlichkeit. Und wir haben nach dieser Sendung Kritik bekommen von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, das war eine tolle Sendung, wir haben das gerne gehört, ihr habt also immer auch viel Quatsch gefasselt und habt euch darüber unterhalten und das war alles ganz gut, aber uns fehlte doch ein bisschen Inhalt. Also wir hätten wirklich mal ein bisschen mehr gewusst, was hat sich das denn mit der KI-Aufsicht, was für ein Verhältnis haben die Päpste dazu, was passiert da eigentlich? Und ich habe dann gedacht, wir sind keine Experten, wir haben diese Enzyklika vorgestellt, wir haben mit dem Papst gesprochen, aber wirklich in die Tiefe gehen konnten wir nicht. Und ich fand, dass die Hörerinnen und Hörer, die uns da kritisiert haben, recht hatten. Deswegen haben wir beschlossen, wir laden jetzt mal einen echten Experten ein und bitten ihn, uns einfach nochmal klar zu machen, was diese Enzyklika bedeutet, was da in der KI eigentlich vor sich geht, was da passiert. Und jetzt freue ich mich darauf, auf ein Gespräch mit Professor Schulz. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer von Vatikangeflüster, heute haben wir einen Gast, einen Überraschungsgast. Und zwar ist das Professor Wolfgang Schulz vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und der ist nicht deswegen hier, weil er sich nicht für den Papst interessiert, sondern der ist aus einem ganz besonderen Grund hier. Ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, manchmal reden wir über den Papst, auch zu Hause, auch privat. Und dann sagen einige zu euch und auch zu mir, hör mal auf, das interessiert doch keinen Menschen. Wenn der Papst was schreibt oder was sagt, dann ist das vielleicht was für die Oma oder für den Opa, aber das interessiert doch keinen normalen Menschen. Und deswegen unter anderem haben wir Herrn Professor Schulz heute bei uns, weil der interessiert sich für das, was der Papst da gerade geschrieben hat. Erstmal herzlich willkommen, dass Sie hier sind, Herr Schulz.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht übertrieben. Sie interessieren sich für das, was der Papst schreibt. Ist das richtig?
Ja, das ist völlig richtig. Mein Arbeitsfeld ist tatsächlich der Bereich der rechtlichen Grundlagen und ethischen Grundlagen von künstlicher Intelligenz. Und die aktuelle Enzyklika zu diesem Thema, die fand ich ausgesprochen anregend und interessant. Und ich muss gestehen, dass, obwohl ich mich sonst nicht so sehr für den Vatikan interessiere, ich gerne Enzykliken lese. Also ich habe auch schon andere gelesen. Ich finde das eine sehr interessante Textform.
Aber sagen Sie mal, würde man nicht eigentlich denken, dass zum Thema künstliche Intelligenz da was kommen sollte von der Bundesregierung, von einem Ministerium, aber doch nicht ausgerechnet aus dem Vatikan? Hat Sie das überrascht?
Ja, das hat mich überrascht und erfreut, muss ich sagen, denn es gibt eine ganze Menge Papiere von allen möglichen Institutionen, auch wirklich interessante und hilfreiche. Die UNESCO als Weltorganisation hat sich etwa mit den Fragen auseinandergesetzt. Aber das ist häufig sehr kleinteilig auf einzelne Probleme bezogen. Oder manchmal ist es auch von vornherein extrem technikkritisch, sodass es keine richtige Plattform für Diskussionen bietet, für Leute, die unterschiedliche Auffassungen dazu haben. Und das kann ich in dieser Äußerung des Papstes erkennen.
Ja, aber was mich jetzt ja mal interessieren würde, ist es nicht so, dass in einer solchen Enzyklika, wenn ein Papst über künstliche Intelligenz schreibt, dann muss der doch das alles ganz schrecklich finden und sagen, also so ein Quatsch, künstliche Intelligenz, wir haben unsere Bibel und das reicht uns völlig. Das war aber nicht so, richtig?
Nee, überhaupt nicht. Und der ganze Duktus des Ganzen ist überhaupt nicht technikkritisch, sondern erkennt an, dass Technik etwas von Menschen Geschaffenes ist und etwas von Menschen Gestaltetes ist und etwas, was Menschen in einer bestimmten Art und Weise gestalten sollten. Und durch den ganzen Text zieht sich diese Differenz, dass man das unterschiedlich lesen kann, auch unterschiedlich gestalten kann. Das eine Beispiel ist der Turmbau zu Babel, das menschliche Hybris, dass man versucht, glaubt, man könne alles selber schaffen, sich vergrößern und erweitern. Und das die Gegenbild ist der Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem, dass da in Anschlag gebracht wird, wo Menschen etwas Positives schaffen. Und die durch das ganze Werk zieht sich hindurch, das ist etwas von Menschen Geschaffenes. Und wir müssen schauen, wie es entwickelt wird. Das geht eigentlich nicht darum, die Technik ganz negativ darzustellen oder zu verteufeln.
Aber ist das nicht überraschend? Man denkt doch eigentlich, ein Papst, der kennt sich aus mit Weihrauch, mit der Hostie, mit Monstranzen, der liest Texte von Menschen, wie er ist ja ein großer Fan des heiligen Augustinus, der aber ist seit 1600 Jahren tot. Also hat Sie dann, als Sie das gelesen haben, überrascht, dass dieser Papst ganz offensichtlich sich auch auskennt mit einem so komplizierten Thema wie künstliche Intelligenz?
Ja, das hat mich durchaus überrascht und ich vermute mal sehr, dass dahinter auch eine Gruppe von Menschen steht, die im Vatikan solche Dinge vorantreiben und sich mit der Literaturlage, der sozialwissenschaftlichen und technischen, ganz gut auskennen. Und man hat ja auch in sonstigen Äußerungen des Papstes zur Weltlage und dem Krieg, den USA gesehen, dass er sehr an dem Tagesgeschehen dran ist, dass er offenbar auch Medien konsumiert. Und insofern ist das, wie ich sagte, überraschend, aber sehr, sehr positiv. Man muss sagen, das ist bei diesem Papst wahrscheinlich eine Besonderheit, aber auch andere Enzykliken enthalten schon interessante Gesellschaftsanalysen auf dem Stand der Zeit.
Dann steigen wir doch einfach mal in diese Enzyklika ein und reden wir mal über eine Sache, die viele Leute auch im Vatikan ja sehr aufgeregt hat. Da geht es um den Begriff des Transhumanismus, also um es mal kurz zu übersetzen. Es gibt fiese Menschen auf dieser Welt, die sagen, der Mensch ist eigentlich fehlerhaft. Also das ist also eine Konstruktion, die könnte man verbessern mit Hilfe von Maschinen. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, ein Professor, der eine Herzoperation machen soll, denkt in dem Augenblick vielleicht gerade an seine Geliebte und nicht an seine Operation. Das würde eine Maschine nicht tun. Also könnten Maschinen sozusagen die fehlerhafte Schöpfung des Menschen ergänzen und sozusagen zu einer Art Maschinenmensch ausbauen. Das ist ja etwas, was der Papst sehr kritisch sieht. Wie haben Sie denn diesen Teil der Enzyklika gelesen?
Auch kritisch natürlich und glaube ich auch ein wichtiger Punkt, weil einige derer, die Verantwortung tragen für diese Technikentwicklung in den USA ja vor allen Dingen, das sind Personen wie Elon Musk oder wie Peter Thiel beispielsweise, die verfolgen tatsächlich manchmal auch pseudoreligiös wirkende Vorstellungen davon, in welche Richtung es gehen sollte. Und dazu gehören auch diese Vorstellungen von einer Art technischen Vervollkommnung des Menschen. Und da lese ich die Enzyklika so, dass das extrem kritisch gesehen wird, als könne man sozusagen technisch den Menschen verbessern. Der Mensch ist ein Mangelwesen, der ist als solches geschaffen, um einen Begriff von Immanuel Kant und nicht aus der Enzyklika aufzugreifen. Das ist aber gerade das, was ihn zum Menschen macht. Und die Verbesserung sollte eine moralische sein, sollte ein Streben nach einer moralischen Vervollkommnung und aus Sicht des Papstes natürlich im Sinne der katholischen Prinzipien sein und nicht der Versuch, den Menschen irgendwie technisch zu einem hyperfähigen Roboter zu machen.
Glauben Sie denn, dass die KI das könnte, den Menschen verbessern?
Also es hängt jetzt wieder sehr von der Formulierung ab, was man mit verbessern meint. Wenn man sich auf die Position einlässt, zu sagen, eine Verbesserung ist eigentlich nicht, ich kann jetzt schneller laufen oder ich kann höher springen oder ich kann vielleicht auch mehr Probleme lösen, sondern Verbesserungen in einem anderen Maßstab, in einem moralischen Maßstab sieht, dann glaube ich, kann die KI das nicht. Wenn Verbesserung meint, dass großes Potenzial darin steckt, in diesen Technologien Krankheiten zu heilen beispielsweise, dann glaube ich das schon. Und das zeigen auch schon aktuelle Entwicklungen. Es ist wirklich bemerkenswert, dass der Nobelpreis, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr für Chemie, nicht an einen Chemiker oder eine Chemikerin gegangen ist, sondern an einen KI-Forscher, weil dort solche Fortschritte beim Verständnis von in dem Fall Proteinen möglich waren, die man sonst nicht für möglich gehalten hätte. Das heißt, das Potenzial ist groß und die Frage ist jetzt, in welche Richtung entwickeln wir es und was ist eigentlich unsere Vorstellung von dem, was wir damit erreichen wollen. Nicht irgendwelche Hypermenschen zu werden, aber es ist sicher nicht verwerflich. Ich lese es auch so, nicht verwerflich im Sinne der Perspektive der katholischen Kirche und des Papstes, dass man es nutzt, um Krankheiten zu heilen oder Menschen zu helfen.
Ich habe jetzt mal eine ganz simple Frage noch. Sie sprechen von den Möglichkeiten der KI. Es gibt da ja also auch ganz klare politische Interessen im Sinne von große Vorstellung des Ausbaus, die Energiemenge, die man verbraucht. Aber meine Erfahrung mit KI schildere ich Ihnen jetzt mal, wenn ich meinen Namen in die KI eingebe und sage, was macht der? Dann kommt dabei raus, Andreas Englisch hat ein Buch geschrieben über einen fiktiven Papst, den 14., den gibt es gar nicht, das hat er erfunden und das ist zwar ein interessantes Buch, aber in Wirklichkeit ist der Papst Franziskus und diesen Leo den 14., daraus hat Andreas Englisch eine interessante Romanfigur gemacht. Das alles ist totaler Humbug, wie Sie wissen, und viele andere Antworten auch, die ich aus KI-generierten Potenzialen bekomme, sind heute noch Humbug. Ist das einfach noch eine Schwäche oder wird die KI immer Dinge produzieren, von denen wir denken, naja, so alles stimmt alles doch nicht so genau.
Dieses Phänomen, das nennen die Fachleute Halluzinieren, und das ist etwas, was offenbar tatsächlich in der Natur der künstlichen Intelligenzsysteme liegt, mit denen wir im Augenblick arbeiten, jedenfalls die Text und zum Teil auch Bild generieren. Aber in den letzten Jahren und Monaten haben die Unternehmen dort erhebliche Fortschritte gemacht. Also ein Großteil der Energie ist reingeflossen darin, die Systeme in dieser Hinsicht besser zu machen. Und das ist nach meiner Beobachtung tatsächlich auch gelungen. Insofern wird das nicht vollständig verschwinden, aber es wird deutlich abnehmen. Und die Systeme sind auch besser darin geworden, sozusagen Zweifel deutlich zu machen. Sie kriegen also manchmal Antworten, wo das System sagt, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Oder mir gibt's nicht genug Quellen oder Sachen dieser Art. Das ist ja schon auch hilfreich. Man muss ja auch zugeben, auch in menschlicher Kommunikation gibt es Dinge, die sich Leute fantasieren, und auch andere Systeme sind in der Hinsicht nicht vollkommen. Aber dieses Halluzinieren ist ein bekanntes Problem und eins, was den Wert dieser Systeme jedenfalls bis vor kurzem sehr gemindert hat.
Wie kann ich das erkennen, dass ich jetzt mit einer Maschine arbeite, die zuverlässig ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Bisher gibt es eigentlich kaum eine Möglichkeit, auf Tests oder sowas zurückzugreifen. Das ist ein großer Mangel aus meiner Perspektive. Es gibt auch Überlegungen, sowas wie KI-Sicherheitsinstitute aufzubauen, die regelmäßig solche Modelle testen und dann eben darauf aufmerksam machen. Da könnte man dann nachgucken, so wie man im Frühjahr in Programmzeitschriften nachgeschaut hat, was ist denn das für ein Sender? Kann man jetzt auch gucken, was ist denn das für eine KI? Im Augenblick gibt es so etwas nicht. Es ist sicherlich gut, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem möglichst aktuellen Modell zu arbeiten, weil die Systeme eigentlich immer besser geworden sind. Man kann wirklich jetzt, um ein Beispiel zu nennen, ChatGPT, das war ja eins der bekannten Sprachmodelle oder Chatbots, die auf Sprachmodellen basieren, von heute überhaupt nicht vergleichen mit dem, was vor anderthalb Jahren große Diskussionen ausgelöst hat.
Eine Sorge des Papstes in der Enzyklika ist die Konzentration der Macht. Also er schreibt darüber, diese Technologien, die, das ist spielt in der Enzyklika auch eine große Rolle, zu tun haben, auch mit der großen Sozialenzyklika, an die er anknüpft, als es eine industrielle Revolution gab. Die Frage ist, sehen Sie das auch, dass der Papst sagt, diese Technologien werden eventuell kontrolliert von sehr wenigen Menschen auf eine von uns schwer nachvollziehbare Art und Weise?
Ja, definitiv. Also das ist, und da stecken mehrere Punkte drin. Der eine Punkt ist tatsächlich, dass hier private Unternehmen und zum Teil welche, hinter denen eine einzige Person steckt, die relativ viel Macht hat, zu bestimmen, wie jetzt diese Systeme aussehen, das Ganze gestalten. Elon Musk ist so eine Person beispielsweise. Altman bei OpenAI, von dem ChatGPT stammt, ist eine andere Person, die hier sehr, sehr machtvoll sind. Also das eine ist dieses Thema dieser privaten Macht. Das zweite ist, dass es eine Konzentration ist. Das alles ist so teuer und aufwendig, dass es nicht viele Unternehmen gibt, die solche großen Sprachmodelle, die hinter solchen Sachen stecken, bauen können. Im Augenblick gibt es faktisch nur aus den USA und zum Teil China Modelle. Dementsprechend hat es auch noch dieses Konzentrationsmoment. Hier ist auch wieder interessant, die Stimme einer Weltorganisation wie der katholischen Kirche zu hören, weil relativ häufig, wenn aus staatlicher Perspektive argumentiert wird, dann geht es immer darum, der Staat soll die Macht zurückgewinnen gegenüber den Konzernen. Und wenn man sich die USA anguckt, als Beispiel, oder Ungarn wäre auch ein Beispiel gewesen, dann handeln ja auch die Staaten jetzt nicht immer im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und insofern so einen gesamthaften Blick darauf zu haben, wie schaffen wir ein System, das verantwortlich ist und verantwortungsvoll gestaltet wird, und nehmen dabei zur Kenntnis, dass diese privaten Unternehmen diese Macht haben, das finde ich wichtig und das gehört zu einer sorgfältigen Analyse der Situation dazu.
Was wäre denn Ihrer Ansicht nach der richtige Weg? Also der Papst schlägt ja vor, dass man das möglicherweise dieses System demokratisiert, also dass nicht wenige Zugriff darauf haben, sondern dass es also Kontrollinstanzen gibt. Er hat ja schon eine Kommission noch ins Leben gerufen. Aber ist das nicht weltfremd? Ich meine, der Papst ist zwar der Chef einer Organisation von 1,4 Milliarden Mitgliedern, aber besitzt weder eine Armee noch sonderliche nennenswerte finanzielle Mittel. Ist das nicht ein frommer Wunsch? Und Herren wie Herr Musk und andere machen ohnehin, was sie wollen.
Ja, also im Großen und Ganzen ist es natürlich nicht einfach und vielleicht auch unrealistisch, das zu tun. Aber ich sehe durchaus Anknüpfungspunkte, weil zum Teil es Kommunikation gibt von den Unternehmen und den Verantwortlichen aus den USA, die selber ein bisschen Unbehagen haben, was sie da geschaffen haben. Und auch ein bisschen Unbehagen haben, was die Verantwortung angeht, die sie damit tragen. Und dass hier sich vielleicht ein Fenster öffnet, eine Art von Rückbindung an die Gesellschaft, an die Menschen zu etablieren, das halte ich nicht für vollständig ausgeschlossen. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir hinwirken müssen. Zum Teil wird staatliche Regulierung nötig sein, aus meiner Sicht. In Europa haben wir die auch schon ein Stück weit. Es gibt ein EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz. In den USA noch nichts Vergleichbares. Also insofern ja, das ist jetzt kein so realistisches Szenario, aber es ist etwas, was man als Zielvorstellung haben sollte aus meiner Sicht und schon an welchen Stellen man sich in diese Richtung bewegen kann. Und man darf nicht vergessen, unser aller Wissen der gesamten Gesellschaft und der Menschen, die Artefakte produziert haben in der Vergangenheit, steckt in diesen Systemen drin. Das heißt also, man kann schon auch den Punkt machen, dass uns dieses Weltwissen auch ein Stück gehört.
Ja, da sind wir jetzt ganz kurz mal einmal bei mir persönlich. Ich weiß, dass es in der Verlagswelt, da bin ich auch dran beteiligt sozusagen, viel Ärger gibt, weil die Verlage wollen unsere Bücher gerne alle einspeisen, sozusagen sie für alle zugänglich machen. Das wollen viele Autoren natürlich nicht, weil die sagen, also wir wollen gar nicht, dass alles gratis zur Verfügung steht, weil dann müssen wir alle unter die Brücke ziehen, weil wir leben davon, dass man für die Inhalte, die wir produzieren, bezahlt. Wie sehen Sie das denn, was die Autoren einfach von schlichten Büchern angeht?
Ja, also das ist ein Problem, wie Sie ganz zu Recht geschildert haben, was jetzt gar nicht unbedingt an der KI-Entwicklung hängt, sondern an den Machtverhältnissen auch zwischen Verlagen und Autorinnen und Autoren. Und da nehme ich aber wahr, das ist bei uns in der Wissenschaft auch so gewesen, da gibt es auch große Verlage, die dann rumgeschickt haben, stimmt hier mal zu, dass eure Sachen alle jetzt online verfügbar sind. Und wo aber doch viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, nö, das unterschreiben wir jetzt so nicht. Oder nur dann, wenn da auch noch zusätzlich in den Vergütungssystemen etwas drin ist. Also da kommen, würde ich sagen, zwei Problematiken zusammen. Das eine, dass wir ein Verlagssystem haben, das natürlich eine gewisse Machtasymmetrie beinhaltet und dann noch die großen Tech-Konzerne, die das dann sozusagen alles nutzen und dann weiterverwenden. Hier muss man nochmal zwei Sachen unterscheiden. Das ist aber wirklich kompliziert, aber wichtig, glaube ich. Das eine ist die Nutzung von Werken, um solchen Sprachmodellen Sprache beizubringen und generell Wissen zu vermitteln, die Nutzung von Werken, um das denn zu reproduzieren und dieses konkrete Wissen, was da drin steckt, zu nutzen, mit der Folge, dass diejenigen, die das erarbeitet haben und geschrieben haben, tendenziell überflüssig werden, weil man das dann gleich in der KI lesen kann. Letzteres ist für die Verlage, die Nachrichtenprodukte anbieten, ein echtes Problem, weil es eben sein kann, dass Menschen anfangen, nur noch ihren Chatbot zu fragen, was ist dann heute so passiert und wie ist der Stand der Vorwahlen in den USA. Und diese Systeme dann bei Verlagen nachgucken, kostenlos, und dann ein Ergebnis präsentieren. Und das setzt natürlich die Axt an die Einnahmen von Verlagen, in diesem Fall jetzt nicht von Sachbüchern oder Belletristik, sondern von Zeitungen, Zeitschriften.
Ich habe dann noch eine ganz besondere Frage zu. Der Papst hat, wie gesagt, vor der Konzentration gewarnt, hat aber auch gleichzeitig eins klargestellt, darin steckt eine gewaltige Chance. Sie hatten schon, sind da schon drauf eingegangen, zum Beispiel in der Medizin gibt es da Möglichkeiten. Wie sehen Sie denn die Brisanz dieser Entwicklung? Der Papst hat sich ja ganz offensichtlich was dabei gedacht, dass seine allererste Enzyklika, die auch immer so ein bisschen wie eine Regierungserklärung ist, sich ausgerechnet mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ist denn die Brisanz, die der Papst in diesem Thema sieht, auch Ihrer Ansicht nach so groß? Also ist das wirklich eines der brennenden Themen der Menschheit?
Ja, das würde ich schon sagen. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch überschätzt ist und auch vielleicht noch länger dauert, als die Apologeten von technischen Entwicklungen das sich vorstellen. Aber grundsätzlich wird man das schon sagen können. Ich merke das ganz konkret auch. Also ich bilde junge Juristinnen und Juristen aus als Hochschullehrer. Und ich kann im Augenblick erkennen, dass die Arbeitsmarktsituation für die sich drastisch verschlechtert hat, weil die Unternehmen, vor allem die Anwaltskanzleien, unsicher geworden sind. Wie viel brauchen sie eigentlich noch? Wie viel von dem, was eine Anwältin, ein Anwalt im ersten Jahr arbeiten konnte, kann nicht jetzt schon die KI übernehmen? Und das führt dazu, dass sowas wie Einstellungsstopps gibt. Es gibt bestimmte Berufe, die sind fast komplett weggefallen, so wie Gebrauchsfotografie für Kataloge oder sowas. Das kann eine KI in Sekunden machen und andere Dinge auch. Bei anderen Sachen wird es ein bisschen länger dauern. Aber die grundsätzliche Beobachtung, dass es sich hier um wirklich eine transformative Technologie handelt, die ist, glaube ich, richtig. Es ist bedauerlich, dass etwa in Deutschland politische Parteien, ich habe mir die letzten Wahlprogramme mal angeschaut, dazu fast nichts sagen. Also auch was die Arbeitsmarkteffekte angeht.
Es gibt in der Lateransbasilika in Rom das Grabmal von Leo dem 13. Und das ist ein ganz besonderes Grabmal, weil statt Engel oder die Tugenden der Päpste abzubilden, wollte der Papst einen Mann mit einem Hammer an seinem Gürtel. Er wollte also sagen, ich bin ein Papst einer Zeit, als die industrielle Revolution die Welt verändert hat. Leo der 14. ist offenbar der Meinung, dass er in einer ähnlichen Situation sitzt. Glauben Sie, dass man das in der Tat vergleichen kann, die wirklich weltverändernde Revolution, industrielle Revolution, die vor allem ja von England ausging, und diese Revolution der KI, die auf uns zukommt?
Ja, also es gibt schon Dinge, die da vergleichbar sind. Vergleiche sind immer schwierig, historische Vergleiche. Es ist nie genau das Gleiche, was sich da tut, aber so von der Fundamentalen schon. Und es ist bezeichnend, dass gerade KI-Unternehmen in den USA selber Studien machen über Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen, weil die eben sehen, was ihre Technologie bewirken kann. Sie sehen, was das für soziale Folgen haben kann und sich deshalb Gedanken darüber machen, brauchen wir nicht andere Arten, wie Menschen das Nötige bekommen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, brauchen wir nicht irgendwelche anderen Formen von Arbeit. Also ich würde grundsätzlich sagen, das ist vergleichbar und es ist wichtig, dass jemand mit der moralischen Autorität des Papstes dieses Thema nochmal in seiner vollen Breite und seiner vollen Wucht auf die Agenda setzt.
Ist es nicht ein bisschen naiv, der Papst schreibt, dass er fürchtet, dass durch die KI Massenarbeitslosigkeit entstehen könnte, aber er hat eigentlich auch nicht ein Rezept dagegen. Er fürchtet das aber. Glauben Sie, dass sich so etwas wie eine Massenarbeitslosigkeit ausgelöst durch die KI überhaupt noch aufhalten lässt?
Also die, das glaube ich schon, aber es werden bestimmte Berufe, Berufsbilder wegfallen, werden sicherlich auch neue dazukommen. Und es wird da größere Transformationen geben. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion darüber, was bedeutet das für das Bildungssystem? Was bedeutet das für sowas wie lebenslanges Lernen? Und eben auch über Fragen, die jetzt nicht Erwerbsarbeit, andere Tätigkeiten angeht und eben sowas wie Grundeinkommen. Das kann jetzt der Papst nicht lösen, das kann wahrscheinlich auch keine Vatikankommission lösen, aber dazu braucht es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Es kann sein, dass wir dazu noch ein bisschen Zeit haben. Ich habe auch Berichte gehört von Unternehmen in den USA, die Leute entlassen haben, weil sie dachten, was brauchen sie jetzt? Die brauchen sie jetzt nicht mehr, weil die KI vor allen Dingen im Bereich von Schreiben von Computercode, von Programmieren so gut ist und die das jetzt bereut haben, weil es eben doch nicht so gut ist. Aber man muss sich hüten davor zu sagen, dann ist doch alles nicht so schlimm, denn wir wissen aus der Innovationsforschung, dass sehr häufig es diesen Effekt gibt, dass Technologie erstmal überschätzt wird, dann kommt eine Ernüchterungsphase und dann kommt die Phase, wo diese Technik an Fahrt gewinnt und transformativ wird. Und so ähnlich wird es hier wahrscheinlich auch sein. Und wir dürfen nicht glauben, dass, weil eine Ernüchterungsphase einsetzt, jetzt hier dieses Potenzial nicht da ist.
Ich fand in dieser ganzen Diskussion einen Punkt wirklich gruselig. Es hat mich aber sehr, sehr interessiert. Die Mitarbeiter von Anthropic, die, wie Sie wissen, ja hier im Vatikan auch waren, die auch an der Vorstellung der Enzyklika beteiligt waren, haben ganz offen zugegeben, dass sie nicht wissen, was in den Maschinen genau passiert, was KI angeht. Sie haben also ganz offen darüber gesprochen, dass selbst in relativ einfachen Übersetzungsmodellen von Sprache sie nicht wissen, was genau dort in der Maschine geschieht. Ist das, haben Sie von dem Effekt gehört? Kennen Sie diese Besorgnis?
Ja, die Besorgnis kenne ich. Es gibt tatsächlich von Anthropic, also von den Entwicklern von Claude, einem sehr leistungsfähigen KI-Modell, dazu Berichte und Videos. Und die haben ein ganz interessantes Experiment gemacht. Die haben eine KI gebaut, die die andere KI beobachtet. Und dann haben sie festgestellt, dass die KI, die beobachtet wurde, gemerkt hat, dass sie beobachtet wurde offenbar und der anderen Dinge vorenthalten hat. So sieht es jedenfalls aus. Und man fragt sich tatsächlich, was in diesem System vorgeht. Und das fragen sich diejenigen, die diese Systeme selber gebaut haben, ganz offensichtlich auch.
Was ich mich frage, ist, gibt es da Besorgnis an der Beherrschbarkeit dieser Systeme?
Die Besorgnis gibt es in der Tat. Ob das jetzt so dystopisch realistisch ist, wie man das in manchen Romanen lesen kann, dass die KI uns alle überwältigt, das kann ich jetzt im Augenblick noch nicht erkennen. Aber das ist da gerade von Selbstständigkeit gibt und Agieren gibt, die einen besorgt machen müssen, das auf jeden Fall. Es gab neulich den Fall, der uns sehr interessiert hat, von einem Agenten, einem KI-Agenten, also einem kleinen technischen System, das eingesetzt war, um zu programmieren. Und diese Programmierungen, die mussten einem menschlichen Programmierer vorgelegt werden. Und der hat dann entschieden, das kommt rein in die Gesamtarchitektur dieser Software oder nicht. Und der Mensch hat das abgelehnt. Und dann fing dieser Agent an, Informationen über den Menschen zu sammeln. Und auf der öffentlichen Seite, die dieses System hatte, ein beleidigendes Stück über den zu schreiben. Und das war ein Bot, der war eigentlich gar nicht für sowas gedacht. Der war zum Programmieren gedacht. Und das ist sozusagen der erste Fall, den ich kenne, von so einer Beleidigung durch einen Agenten, einen KI-Agenten in freier Wildbahn, jetzt nicht im Labor. Und das ist natürlich schon ein bisschen unheimlich.
Danke, dass Sie das erzählt haben. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Da kommen wir noch zu einer anderen Sorge des Papstes. Da geht es um KI-gesteuerte Waffen. Er spricht darüber, dass es jetzt schon Entwicklungen gibt, dass Systeme, also von Menschen geschaffene, aber autonome Computersysteme über Leben und Tod von Menschen auf einem Kriegsschauplatz entscheiden können. Und das hält er für einen wichtigen und ganz besonders brisanten Punkt. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben?
Da hat er natürlich recht. Da gibt es auch schon eine ganz lange Diskussion in der Ethik und im Recht darüber, dass man hier ganz klare Grenzen einziehen muss. Es gibt auch auf völkerrechtlicher Ebene Versuche, Vereinbarungen zu schließen, die aber, wenn ich es richtig beobachtet habe, weder von den USA noch von China vorangetrieben werden. Da ist sicherlich wichtig, Grenzen zu ziehen. Man muss allerdings auch sagen, und das spricht gar nicht jetzt grundsätzlich dagegen, hier klar Verbote einzubauen. Es kann auch sein, dass künstliche Intelligenzsysteme, wenn man sie entsprechend anleitet, sich ganz eindeutig an das humanitäre Völkerrecht halten, was nicht unbedingt immer von menschlichen Akteuren in den Kriegen, die wir beobachten müssen, zu sagen ist. Das heißt also, diese Überlegung, es muss doch immer ein Mensch sein, der letztlich entscheidet, ja, da spricht viel für. Aber an manchen Stellen kann es auch hilfreich sein, Technologie einzusetzen, um Humanität zu wahren, weil Menschen eben zum Teil selber gegen diese Regeln verstoßen.
Sie haben vorhin erzählt, was mich sehr beeindruckt hat, dass Sie gerne Enzykliken lesen. Also ich kenne wenige Menschen auf der Welt, die Enzykliken lesen. Also ich habe in meinem langen journalistischen Wirken im Vatikan viele Probleme gehabt, Menschen Enzykliken nahezubringen. Aber Sie kennen dann vermutlich die einzige deutsche Enzyklika mit brennender Sorge, die aus der Zeit von Pius dem 11. stammte, maßgeblich aber aus der Feder seines Nachfolgers Pius dem 12. Der Vatikan hat damals ja auch, also diese große Sorge über Hitler-Deutschland zum Ausdruck gebracht, hat damals aber auch eines gezeigt, selber eine erstaunliche kommunikative Kompetenz zu haben. Also die haben ja offenbar in der Geschichte immer wieder gezeigt, also die sind alles andere als hinterwäldlerisch. Sehen Sie diese KI-Enzyklika des Papstes jetzt sozusagen in dieser Tradition?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich finde die Beschreibung der Situation, die Gesellschaftsanalyse und auch die Herausarbeitung der unterschiedlichen Dimensionen der Probleme, auf die wir da zulaufen oder die wir zum Teil schon haben, die sind wirklich gut und auf dem Stand der Zeit. Also man kann sicher an einigen Stellen sagen, da könnte noch was dazukommen oder könnte andere Prioritäten setzen. Aber das ist eine runde Diagnose der gesellschaftlichen und technischen Situation.
Der Papst hat ja, jetzt kommen wir zum Schluss, noch eine andere Überlegung, die hat mit den normalen Überlegungen von Technikern nichts zu tun. Es geht ihm natürlich um Gott. Und im Vatikan gibt es zwei Dinge, die von großer Wichtigkeit sind. Das eine sind Texte. Der Vatikan produziert ungeheure Mengen von Texten. Und zweitens, das, was für den Vatikan von großer Bedeutung ist, sind Texte. Das sind die 10 Gebote, das ist die Bergpredigt von Jesus von Nazareth. Also Texte spielen im Vatikan eine viel zentralere Rolle als in vielen anderen Institutionen dieser Welt, weil sie zum Teil von einer göttlichen Ursprungs hergehen oder im Fall von Augustinus, das betrifft jetzt diesen Papst, er auch sagen würde, Texte haben mein ganzes Leben beeinflusst und auch entschieden, meine Entscheidungen, Priester zu werden, meine Entscheidungen, keusch zu leben, meine Entscheidung, ohne Familie zu leben und den Glauben an Jesus Christus zu predigen, ist die Folge von Texten. Jetzt hat die KI ja eine völlig neue Dimension, was die Bearbeitung von Texten angeht, auch was die Kirche betrifft. Es ist in der Kirche, das wissen Sie sicher, von großer Bedeutung, Texte zu verarbeiten, Texte zu verstehen, Texte zusammenzufassen, Texte zu analysieren. Alles das nimmt einen großen Raum in allen Seminaren, Priesterausbildungen, Ausbildungen von Nonnen, aber auch in ganz normalen Religionsunterrichten. In all dem ist das Verständnis, Zusammenfassung von Texten ganz wichtig und hat in der Geschichte Europas eine ungeheuer große Rolle gespielt. Klöster, Mönche haben, wie Sie wissen, jahrhundertelang Bücher abgeschrieben, Texte bearbeitet, Texte neu hergestellt. Aber in all dem ist jetzt, zeigt doch die KI, wenn ich das richtig verstehe, eine völlig neue Dimension, weil es jetzt Maschinen sind, die Texte selber verfassen können, selber zusammenstellen können und irgendwie auch ganz neu in das Denken der Menschen eingreifen. Glauben Sie, dass auch diese christliche Revolution, die ja viel und entscheidend mit Texten zu tun hatte, dass die jetzt durch die KI in eine neue Dimension kommt?
Das ist schwer zu sagen. Das kann sein. Also erstmal muss man ja sagen, die KI, so wie wir sie heute sehen, wie sie vielfach genutzt wird, ist ja auch textbasiert. Also es ist nicht irgendwie ein Ende des Textes, sondern im Gegenteil. Es wird sehr viel mit Text gearbeitet. Das ist erstmal das eine. Das zweite ist, ich glaube, wir werden nicht nur im religiösen Bereich oder auch im theologischen Bereich, sondern auch in anderen einen verstärkte Rückkehr zur Authentizität haben. Das heißt also, dass wir unterscheiden zwischen den Texten, die mit denen wir als authentische Dokumente umgehen, und dem, was jetzt irgendwie an der KI, an Zusammenfassungen oder anderen produziert. Das haben wir bei uns in der Rechtswissenschaft, das ist ja auch eine textbasierte, weitgehend textbasierte Wissenschaft, haben wir das auch. Und man muss sehr genau überlegen, in unserem Feld, was bedeutet das jetzt eigentlich, zum Beispiel sowas wie maschinenlesbare Gesetze zu fordern, weil das verändert, wie wir damit umgehen. Und aus meiner Sicht gibt es da Grenzen, weil ich persönlich sage, Recht ist eine sozusagen auf Texte bezogene soziale Praxis. Also Menschen streiten sich vor Gericht, blicken auf einen und denselben Text und versuchen zu argumentieren, was der bedeutet, ob jetzt einer einen Anspruch hat aus der Norm oder keinen Anspruch hat aus dieser Norm. Und das ist keine Sozialmathematik, bei der man ausrechnen kann, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Und das ist eine interessante Überlegung, dass uns das Hinzutreten von Technologie häufig zurückwirft auf die Grundfragen. Welche Bedeutung haben diese Texte für uns eigentlich? Wo ist es okay, dass die jetzt von einer KI verarbeitet, zusammengefasst und einfach die wichtigsten Spiegelstriche aufgeschrieben werden? Und wo ist es wichtig, den authentischen Text zu rezipieren? Und ich glaube, in dieser Richtung wäre meine Vermutung im Bereich der Theologie, aber auch in anderen textorientierten gesellschaftlichen Bereichen viel entwickeln und vielleicht sogar auch der Wert des authentischen Dokuments in bestimmten Stellen sogar steigen und nicht sinken.
Wenn Sie mit mir in den Vatikan kommen würden, wir würden Papst Leo XIV. Die Hand geben und Sie hätten einige Augenblicke Zeit, mit ihm zu sprechen. Was würden Sie ihm denn raten oder was würden Sie ihm sagen?
Also ich würde ihm auf jeden Fall erstmal danken dafür, dass er diese Initiative ergriffen hat bei diesem wichtigen Thema. Und ich würde ihm auf jeden Fall bitten, diese Diskussion weiterzuführen und voranzutreiben und die katholische Kirche über den Einfluss, den sie mit ihren Mitgliedern hat, hinaus als eine Diskussionsplattform anzubieten, um diese Grundfragen der Menschheit zu diskutieren und an denen weiterzuarbeiten. Ich glaube, es braucht sowas, weil ansonsten Teilinteressen eine Rolle spielen, nationale Egoismen eine Rolle spielen, Geld eine Rolle spielt und dementsprechend es wirklich wenig Plattformen gibt, auf denen man das Ganze diskutieren kann. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, obwohl ich selber kein Katholik bin, dass der Papst hier weitermacht.
Dann danke ich Ihnen jetzt erstmal und würde Sie noch zum Schluss fragen, glauben Sie, dass es Dinge gibt, die die KI niemals können wird?
Ja, das glaube ich ganz sicher. Das taucht auch in der Enzyklika tatsächlich auf. Also alles, was tatsächlich mit Körperlichkeit zu tun hat und dem uns als Mangelwesen und dem, was daraus auch Schönes erwächst, dass es ein Mangelwesen ist, und auch das, was mit Teil der Gesellschaft sein zu tun hat, das kann KI simulieren, aber das wird die KI nicht tatsächlich so empfinden können, wie Menschen das können.
Also die KI wird nie lieben.
Nee, das würde ich in der Tat sagen.
Okay, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Und ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Arbeit in Ihrem Institut.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.